Herr Wilk, Sie sind Arzt und als solcher sind Sie 2014 oder seit 2014 regelmäßig zur medizinischen Hilfe in die Rojava nach Nordsyrien gefahren und haben dort im Rahmen des kurdischen Roten Halbmonds medizinisch die Bevölkerung unterstützt. Was war 2014 Ihre Motivation, in die Rojava zu fahren?
Naja, 2014 habe ich wie viele Menschen hier Nachrichten geguckt, Fernseh geguckt und habe gesehen, die belagerte Stadt Kobane, damals fast vollständig erobert vom neu etablierten islamischen Staat, sogenannten islamischen Staat, oder auch Daesh auf Arabisch. Und dann hat das Blatt sich gewendet. Die Verteidigungskräfte der YPG und YPG, die konnten die Stadt wiedererobern, natürlich auch unter Luftangriffen der USA, die sich damals dann eingeklinkt hat und da ihre neuen Verbündeten entdeckt hat und den IS zurückgedrängt hat. Damals war ja auch eine politische Auseinandersetzungsebene begann dann, wo man sich damit beschäftigt hat, was steht eigentlich hinter dieser Bewegung. Und da ich auch zudem noch kurdische enge Freunde habe und auch schon früher international zugange war und sowieso ein politischer Mensch bin, habe ich mich eingeklinkt als Notfallmediziner. Weil das passt ja, also der Beruf als Notfallmediziner in der Situation, wo notfallmedizinische Hilfe gebraucht wird, insofern habe ich mich dann auf den Weg gemacht.
Dass aus dieser verzweifelten Situation, in denen die kurdischen Selbstverteidigungskräfte damals in Kobane waren, das taktische Bündnis mit den USA resultierten, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt wollte ich Sie erst einmal was anderes fragen, weil Sie sind außer Arzt auch noch Schmied, Schlosser und außerdem noch Anarchist, das heißt also Anhänger einer herrschaftsfreien Gesellschaft. Was haben Sie in der Rojava an Elementen einer herrschaftsfreien Gesellschaft kennengelernt?
Naja, ich bin da immer bemüht, es differenziert zu sehen. Ja? Also klar ist, dass der Versuch einer selbstverwaltenden Struktur in dem Gebiet Rojava, also in Nordsyrien, Demokratische Föderation Nordsyrien, ist der Versuch einer basisdemokratischen Struktur, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, was wirklich weitgehend etabliert ist und klappt. Das stößt natürlich seine Grenzen, weil es ist erst ein paar Jahre her, dass dieses System dort versucht wird zu etablieren. Und vorher hatten wir da durchaus archaische Clanstrukturen, konservative Strukturen, wie in den Ländern dort in der Region üblich. Konservativ ist noch ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, man könnte auch sagen, zum Teil reaktionäre Strukturen. Allerdings hat sich dann unter dem politischen Einfluss das Bewusstsein von vielen Menschen schon so gewandelt, dass es im Rahmen von dem Machtvakuum, was entstand im Rahmen des arabischen Frühlings, wo sich das Assad-Regime auf seine Kerngebiete zurückziehen musste, und in der Auseinandersetzung mit islamistischen Gruppen hat sich sozusagen da eine Bewegung etabliert, die Elemente meiner Philosophie, der ich anhänge, enthält. Ich sag's vorsichtig, also man muss immer ein bisschen aufpassen, es ist da nicht so ein, es ist nicht geeignet, romantisieren zu sagen, da ist jetzt ein anarchistisches Gesellschaftsmodell etabliert, das ist einfach Quatsch. Wir haben da Kriegssituationen, wir haben zum Teil basisdemokratische Strukturen, aber wir haben zum Beispiel auch die militärische Struktur der Selbstverteidigungskräfte und die ist nicht basisdemokratisch organisiert. Also das heißt, wir haben eine ambivalente Situation, aber nichtsdestotrotz, was mich fasziniert und reizt, es geht ja nicht immer darum zu sagen, ist schon etwas etabliert, was dem Idealzustand gleicht. Das hat man ja als Anarchist oder Anarchistin sowieso immer ein schweres Los, wenn man das zu Kriterium erhebt. Und es geht ja um den Annäherungszustand. Also ich könnte sagen, was mich immer interessiert hat, bei allen politischen Aktivitäten über Jahrzehnte hinweg, ist ein emanzipatives Element. Also werden Herrschaftsstrukturen hinterfragt, werden sie verändert ansatzweise oder werden sie eher etabliert, werden sie verfeinert, werden sie noch zementiert. Und da denke ich, lohnt es sich, einen Blick auf Rojava zu wenden und mal genau zu gucken, was da passiert. Und dann habe ich mich entschlossen, das zu unterstützen.
Was mich jetzt noch interessiert, falls Sie das beobachten konnten, also Rojava ist ein basisdemokratisches Projekt, oder es gibt zumindest viele basisdemokratische Ansätze. Geschlechterparität, Emanzipation der Frauen und ein multiethnisches Projekt. Wie sieht das eigentlich mit den Eigentumsverhältnissen in der Rojava aus? Gibt es da Tendenzen hin zu einem kollektiven Eigentum?
Naja, also es ist ja immer die Frage, was strebt man an oder was strebt Frau an? Ich persönlich begreife es als angenehm, wenn da nicht irgendwie jetzt ein Herrschaftsmodell durch das andere abgelöst wird. Also wenn ich archaische Clanstrukturen oder ein regimeorientiertes, zentralistisches Staatsmodell, wie jetzt das Assad-Regime, was vorher den Daumen drauf hatte auf vielen Ebenen, wenn das abgelöst wird durch ein neues autoritäres Modell, wo dann Leute irgendwelche 5-Jahres-Pläne erfüllen müssen, mehr oder weniger zwangsweise oder dann zwangskollektiviert werden, sondern das ist das Angenehme auch in Rojava, es passiert freiwillig. Also es ist möglich, sich Kollektiven anzuschließen, aber man wird nicht gezwungen. Also das heißt, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich möchte meinen kleinen Kiosk behalten oder meinen Schuhladen oder meine Apotheke, dann ist das möglich. Aber wenn Leute sagen, wir wollen uns zum Beispiel in einem Landwirtschaftskollektiv zusammenschließen, dann ist das auch möglich. Also das ist eine Sache, die hat mit Freiwilligkeit zu tun und da bin ich wesentlich mehr von überzeugt, als wenn man da irgendwie von oben Druck macht und Leute in irgendein System reinpresst. Das hat ja mit Selbstbewusstsein oder freiwilligen emanzipativen Strukturen nichts mehr zu tun. Es gibt ökonomische Bereiche, die sind vergesellschaftet. Das sind zum Beispiel die Bereiche der Ölindustrie, der Ölförderung. Das ist ein wichtiger Punkt, weil damit finanziert sich zum Beispiel auch dieses System. Das finde ich auch in Ordnung, weil das hat ja mit Privatrechten und kleinen Läden nichts zu tun. Also es ist zum Beispiel so, dass man nicht als Ladenbesitzer dort Steuern zahlen muss, weil die Unkosten werden weitgehend gedeckt durch diesen Ölexport zum Beispiel.
Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir über Clanstrukturen reden, dann reden wir natürlich auch über Strukturen, also dass der Aga der Großgrundbesitzer des Öfteren ist und Land natürlich eine ganz wichtige Frage eben halt in dieser Region ist.
Ja, da hat sich schon einiges getan. Also Großgrundbesitzer sind dann schon, soweit mir bekannt ist, etwas, sagen wir mal, der Veränderung unterworfen innerhalb der Verhältnisse. Aber es geht eigentlich nicht darum, dass man jetzt sozusagen alles über einen Kamm schert und alle Leute da, wie gesagt, reinpresst, sondern es gibt, was große Zweige oder große Besitztümer anbelangt, gibt es Veränderungen, ja, die auch unter entsprechendem gesellschaftlichen Druck natürlich vollzogen werden. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt das kleine Privateigentum da irgendwie reinpressen lassen muss.
Sie haben ja jetzt als Arzt im Gesundheitssystem der Rojava gearbeitet. Würden Sie Unterschiede feststellen zwischen dem deutschen Gesundheitssystem und dem Gesundheitssystem in der Rojava und welche wären das? Also Unterschiede qualitativer okay. Art.
Da vergleicht man ja irgendwie.
Naja, Sie arbeiten ja sowohl im deutschen Gesundheitssystem.
Ja, klar, aber das ist schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde, man muss gucken, was es hat es an Veränderungen gegeben. Also es gibt dort vorher halt überall ein paar staatliche Krankenhäuser mit mehr oder weniger bescheidener oder ja zum Teilweise auch erträglicher Medizin, aber letztendlich immer mit Kosten auch verbunden. Es wird sich jetzt darum bemüht, ein Gesundheitssystem zu etablieren, was für die Bedürftigen kostenfrei ist, sowohl was auch die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen als auch von Medikamenten zum Beispiel anbelangt. Da zahlt sich dann zum Beispiel auch dieses selbstverwaltete System aus, wo kommunale Strukturen oder Stadtteilstrukturen die kleinsten Einheiten sind. Also ich will das mal an einem Beispiel erläutern. Zum Beispiel gibt es Apotheken, die unter anderem auch betrieben werden von Herwasu Akurt, also vom kurdischen Roten Halbmond, in Kooperation mit der Gesundheitsselbstverwaltung. Und wenn im Stadtteilkomitee zum Beispiel Listen angelegt werden von bedürftigen Familien, die einfach bestimmte Medikamente sich nicht leisten können, dann kann man mit dieser Liste und einem Rezept von irgendeinem Doktor oder einer Frau Doktor, kann man dann in eine Apotheke gehen von Herr Vassor und kriegt dann die Medikamente umsonst. Das heißt, es existieren dann auf der einen Seite noch private Apotheken, wo man auch solche Medikamente einlösen kann, allerdings ja dann relativ teuer bezahlen muss, weil wir haben ja auch eine schwierige Embargo-Situation. Es ist ja nicht so, dass der Ein- und Ausfuhr jetzt völlig problemlos laufen, sondern wir haben ja vor allem die Handelsbeziehungen zum Nordirak, wo auch ein kurdisches System ist, was aber eher, wie gesagt, konservative Clanstrukturen sind, Barzani, Talabani, um mal die Namen zu nennen. Und wir haben natürlich Handelsbeziehungen nach Damaskus. Das sind die alten Strukturen, aber wie gesagt, es wird versucht, eine parallele Struktur zu etablieren, die auch weniger bemittelten Menschen, also ökonomisch stabilen Leuten, die Möglichkeit verschafft, sich gesund zu erhalten, soweit es irgendwie geht.
Nach Afrin im letzten Jahr ist die Türkei mit ihren Truppen und im Bündnis mit den dschihadistischen Hilfstruppen erneut nach Nordsyrien in die Rojava einmarschiert. Sie sind in diesem Kontext auch gleich wieder hin in die Rojava. Wo waren Sie und was haben Sie erlebt?
Also vielleicht kann ich noch ein bisschen vorgreifen. Also ich war jetzt nicht nur jetzt schon wieder da. bei der neuen Invasion, sondern ich war auch schon in dem Gebiet Avrin Sheba. Im Frühjahr von 2018 hat ja die Türkei das Gebiet angegriffen, also den westlich gelegenen Kanton des Gebietes Rojava. Das ist nicht das erste Mal, dass die Türkei einmarschiert in dieses Gebiet, sondern sie hat ja schon Jahre zuvor das sogenannte Euphrat-Schild besetzt mit Hilfe islamistischer Hilfstruppen und hat dort ein eigenes türkisch Abklatschregime dort errichtet in diesem Gebiet Euphrat-Schild. Dasselbe vollzog sich dann grauenhafterweise auch in Avrin, wo auch Tausende, Hunderttausende in die Flucht geschlagen wurden. Ich hatte mich damals auch auf den Weg gemacht, was sehr schwierig war. Zusammen mit dem Hilfskonvoi des kurdischen Roten Halbmonds gelang es, bis in die Grenzregion Avrin Sheba zu kommen, wohin sich die Leute geflüchtet hatten. Nach Avrin kam ich nicht mehr rein, weil dort waren die Krankenhäuser bombardiert worden und die Stadt war bombardiert worden. Und wie gesagt, die türkischen Hilfstruppen, die islamistischen Bodentruppen waren schon da. Man kann kurz eigentlich zusammenfassen, dass das, was ich vor Anfang 2018 in Afrin vollzogen habe, nämlich die Etablierung eines türkischen totalitären Regimes in diesem westlichen Kanton Afrin, das vollzieht sich jetzt gerade wieder in diesem Einmarschgebiet, in diesem Invasionsgebiet zwischen Talabjad und Sereganje, wo die türkischen Truppen mit Hilfe islamistischer Bodentruppen einmarschiert sind, mit Duldung Russlands unter dem Rückzug der US-amerikanischen Truppen, also auch mit Duldung der US-amerikanischen Seite, als auch mit Duldung der Europäischen Union, ein wahres Schreckensregime errichten. Und es war so, ich war kurz vorher erst da gewesen und hatte
dieses Jahr jetzt, ne?
Dieses Jahr, ja. Und also ich war dieses Jahr dreimal unten. Und war kurz vorher erst da gewesen, um einige Sachen zu erledigen, auch Geld runterzubringen und nach den Strukturen zu gucken und entsprechend meine Kontakte aufrechtzuerhalten. Dann war ich kurz daheim und dann passierte dieser Einmarsch und wir entschlossen uns dann mit einem kleinen Hilfsgruppe aus Medizinerinnen und Medizinern nochmal runterzufahren. Das heißt, 8 Medizintätige sind dann halt relativ spontan und haben sich auf die Reise begeben. Und ein Teil dieser Gruppe, also 3 bis 4, waren dann zusammen mit mir in Tal Tamir, in einem kleinen Ort, auch multiethnisch, hast du vorhin gesagt, ja, also nennen wir es mal so, da leben christliche Leute, assyrische, aramäische Leute zusammen mit kurdischen und arabischen Leuten völlig friedlich seit langer Zeit in diesem kleinen Ort. Und dieser Ort liegt genau an der Grenze dieser türkischen Invasionszone. Und als wir ankamen, war die Front noch ca. 20 Kilometer entfernt. Als wir weggefahren sind, dann als Schichtwechsel war mit dem Personal des Krankenhauses nach einer Woche, war die Front nur noch 4 bis 5 Kilometer entfernt. Das heißt, wir haben die Granateinschläge gehört. Wir hatten permanent, das war die Zeit einer sogenannten Waffenruhe, die es nicht gab de facto. Wir hatten permanent sterbende, schwerverletzte Tote, die uns gebracht wurden in diesem kleinen Krankenhaus. Und wie gesagt, und haben hautnah mitbekommen, was das bedeutet für die Menschen dort, diese Invasion. Von Seiten der Türkei.
Wie sieht es aus mit den Flüchtlingsströmen und der medizinischen Versorgung der Bevölkerung?
Also man kann sagen, dass ein Streifen besetzt wurde durch diese islamistischen Hilfstruppen. Das ist auch nochmal wichtig, das zu benennen. Diese islamistischen Bodentruppen, die die Türkei einsetzt, die rekrutieren sich aus Al-Qaida-nahen Gruppen, also dschihadistische Gruppen, die Al-Qaida-nah sind, die Al-Nusra-Front sei genannt, die jetzt natürlich unter einem anderen Namen da formiert, oder ehemaligen IS-Kämpfern auch, die am Boden eingesetzt werden. Das heißt, man kann sich vorstellen, wes Geisteskind diese Menschen sind. Also es sind eigentlich Halsabschneider, die jetzt wieder durch die Hintertür der Türkei wieder in das Gebiet kommen, nachdem sie vorher als IS geschlagen wurden. Das ist eine Katastrophe. Und die haben einen Streifen besetzt, der ist ca. 120 Kilometer lang und 30, 35 Kilometer tief. Endet halt an dem südöstlichsten Punkt in dieser kleinen Stadt Tal Tamir. Und aus diesem Gebiet wurden circa, schwer zu schätzen, man kann es nicht genau zählen, also man sagt um die 300.000, manche sagen mehr, Menschen in die Flucht versetzt, die Hals über Kopf in kürzester Zeit mit wenig mehr also auf dem Leibe zu tragen vermochten und vielleicht im Koffer fliehen mussten. Ich habe auch mit Kollegen geredet, die ich noch aus Sereganje kenne. Ich habe da gearbeitet vor Jahren im Krankenhaus und habe die Kollegen jetzt in Tal Tamir im Krankenhaus wieder getroffen. Die haben alles verloren sozusagen. Die haben nur mit ganz wenigen Sachen sind sie auf die Flucht gegangen. Diese 300.000 Menschen, die leben jetzt in verschiedenen Gebieten. Also besonders viele leben im Gebiet Hasike. Also Tal Tamir ist ca. 30 Kilometer entfernt von der Großstadt Hasike. Da errichtet jetzt gerade der kurdische Rote Halbmond auf freiem Feld, weil der Winter droht und im Winter wird es bitterkalt, kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein arabisches Land, aber es hat dort Minusgrade und es fällt Schnee. Und versucht dort ein Flüchtlingscamp auf freiem Feld zu errichten, damit die Leute wenigstens irgendwie ein Zelt über dem Kopf haben. Momentan wohnen viele in Schulen, sodass Tausende von Schulkindern nicht zur Schule gehen können. Und wie gesagt, die Verhältnisse sind extrem schwierig. Auch die medizinische Versorgung ist extrem schwierig, weil die Infrastruktur, die vorher halbwegs reorganisiert war, also wie gesagt, der kurdische Rote Halbmond und die Gesundheitsselbstverwaltung macht eine sehr gute Arbeit. Aber durch die Invasion wird natürlich das ganze Gebiet wieder instabilisiert und man hat wirklich zu kämpfen, um die Leute mit dem Notwendigsten zu versorgen.
Sie haben eben erwähnt, dass dieser Waffenstillstand, den es angeblich gegeben hat nach dem Abkommen von Erdogan Putin, dass der eigentlich so nicht stattgefunden hat. Wie sieht die Situation denn heute aus? Gibt es immer noch Kämpfe? Weil man hört ja weiterhin Berichte davon.
Also die Kämpfe haben eigentlich nicht aufgehört. Es gab in den letzten 2-3 Tagen, er hat das wohl ein bisschen abgeflacht, aber das ist eher eine Ausnahme von der Regel. De facto sind diese Behauptungen, es gäbe Waffenstillstände, sind in meinen Augen Orwellsche Behauptungen, die einfach nicht das treffen, was dort die Realität ist. Also es gab immer Kämpfe, es gab immer Luftangriffe, es gab immer Angriffe der Bodentruppen, die dort versuchen, dieses ausgehandelte, über die Menschen, die dort leben, ausgehandelte Gebiet mit diesem sogenannten Abkommen mit der Türkei. Das Gebiet soll erweitert werden, auf Kosten natürlich der Menschen, die dort leben. Also wie gesagt, die Verhältnisse sind katastrophal und hat mit Frieden oder mit Waffenstillstand oder Friedens- oder Schutzzone, diese ganzen euphemistischen Begriffe, die da ins Feld geführt werden von der Türkei, überhaupt nichts zu tun. De facto ist es eine Okkupation, eine Invasion eines totalitären Regimes Erdogans, was natürlich ganz klar mit dem Ziel erfolgt, auch sich selber an der Macht zu erhalten. Also es ist unschwer zu erraten oder jeder, der Bescheid weiß, dass Erdogan ökonomisch schwer zu kämpfen hat im Inneren der Türkei und auch politisch sowieso kippt das teilweise, hat die Wahlen in den großen Städten verloren, hat enorme Schwierigkeiten mit der Opposition umzugehen. Deshalb sitzen Hunderte, Tausende von Menschen sitzen im Knast, darunter viele Journalistinnen und Journalisten. Also all das im Hintergrund führt dazu, dass man gerne dann einen Krieg anzettelt mit der Hassgruppe, die man vorher aufbaut, nämlich kurdischen Menschen, die man als Terroristen bezeichnet. Und dann wird halt ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg etabliert, um sich selber an der Macht zu halten.
Jetzt sind ja an der Grenze zu dieser 30-Kilometer-Zone zum Teil auch syrische Truppen. Gibt es eigentlich auch Gefechte zwischen syrischen Truppen und türkischen, beziehungsweise mit den dschihadistischen Truppen, die mit der Türkei verbündet sind?
Ja, das ist eine gute Frage. Also de facto ist es so, dass natürlich vorher die de facto Schutzmacht der Selbstverteidigungseinheiten der SDF, darunter zählt nicht nur die YPG und die YPG, also die kurdischen Männer- und Fraueneinheiten, sondern auch assyrische Truppenteile oder also christliche Truppenteile, arabische Truppenteile, die alle dort bei den SDF kämpfen, dass die natürlich einer Militärmacht wie der Türkei nicht gewachsen sind, vor allem deshalb, weil die halt nicht nur mit Bodentruppen vorrückt, sondern weil sie eine Luftwaffe einsetzen kann, gegen die man, wenn man keine Luftwaffe selber hat, keine Chance hat. Also das heißt, die SDF war eigentlich darauf angewiesen, dass irgendein Bündnispartner, in dem Fall war es jetzt taktisch, strategisch die USA für diese paar Jahre, die Hand über einen hält, sonst wird man halt zum Objekt der Begierde bestimmter Gruppen, in dem Fall halt jetzt Erdogan. Und nachdem Trump beschlossen hatte, die Truppen abzuziehen, zumindest erstmal formal aus Gebieten abzuziehen, die relevant waren, es sind jetzt wieder US-amerikanische Truppen da in der Nähe der Ölfelder, war natürlich die SDF von ihrer Schutzmacht entblößt. Ja, also Schutzmacht heißt nicht, dass man da jetzt naiv vertraut hätte, dass das für alle Zeiten ein fantastisches Bündnis wäre mit der USA, sondern das war immer auch im vollen Bewusstsein, dass das eine fragile Angelegenheit ist. Aber nichtsdestotrotz hat es halt vor der Invasion der Türkei oder auch vor einer Invasion von Assad-Regime-Truppen geschützt. Und jetzt war das so, dass man das kleinere Übel wählen musste. Also das heißt, man hat sich dann in der Not entschlossen, ehe man Luftangriffen von türkischen irakische Luftwaffe ausgesetzt ist, schutzlos und Tausende sterben werden, das Assad-Regime aufzufordern, wenigstens die Grenzen wieder zu bewachen. Das heißt, man musste sich natürlich mit der Patronatsmacht des Assad-Regimes auseinandersetzen, weil letztendlich hat Assad nicht die Oberhoheit, sondern Russland. Das heißt, man hat versucht, sich mit Russland zu verständigen, was natürlich eine schräge Nummer ist, wenn man weiß, dass Russland ebenso mit der Türkei verhandelt. Also im Grunde genommen kann man sagen, die kurdische Selbstverwaltung ist das, was momentan ein großes Opfer ist, was gebracht wird, eine Absprachepolitik zwischen Großmächten, nämlich Russland, USA und Regionalmächten wie der Türkei, alles zulasten der kurdischen Selbstverwaltung. Also es ist auch politisch eine Katastrophe, was da momentan passiert.
Trotzdem interessiert mich noch, haben Sie Informationen darüber, ob syrische Truppen direkt jetzt in Gefechten verwickelt sind?
Ich habe syrische Truppen gesehen. Die waren irgendwann kamen drei syrische Soldaten und haben auf dem Dach des Krankenhauses haben da Tee getrunken. Ja, also das war so ein bisschen absonderlich, weil normalerweise war man jetzt jahrelang nicht gewohnt, syrischen Soldaten da zu begegnen, weil es ist natürlich auch für viele anwesende Internationalisten nicht gerade unproblematisch. Man hält sich ja in Syrien auf ohne ein syrisches Visum aus Damaskus, sondern man hält sich ja dort auf mit Absprache der Regionalstruktur der kurdischen Selbstverwaltung beziehungsweise der Selbstverwaltung von Rojava, die ja nicht nur kurdisch ist, sondern wie gesagt auch syrisch, aramäisch und arabisch. Aber es ist immer so ein bisschen bedenklich, was passiert dann, wenn da plötzlich wieder syrische Staatstruppen sind und die dann auf die Idee kommen, zum Beispiel mal ein Visa sehen zu wollen. Ja? Also das hat schon dazu geführt, dass zum Beispiel in Kamischlo, wo noch eine Assad-Enklave existiert, wenn da Leute in diesen Stadtteil geraten sind, dass die dann erstmal für ein paar Monate im Knast in Damaskus verschwunden sind von NGOs. Das ist jetzt nichts Erfundenes, sondern das hat es gegeben. Und aufgrund dieser Unsicherheit zum Beispiel haben sich auch die ganzen NGOs aus dem Gebiet zurückgezogen, als der Angriff der Türkei begann. Und die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, die waren ein ganz wesentlicher Bestandteil des Rückgrats der Selbstverwaltung und auch der medizinischen oder humanitären Versorgung der Menschen dort. Also momentan sind, wie gesagt, Assad-Truppen da. Die werden auch in Kämpfe verwickelt. Es gibt Tote unter den Assad-Truppen. Es gibt Verletzte. Die werden natürlich dann auch versorgt dann von den Gesundheitsstationen und von den TSPs, also Trauma Stabilization Points, zum Beispiel wie in Taltamer, wo ich gearbeitet habe. Es gibt also eine Art Kooperation. Man muss aber dazu wissen, dass es zum Beispiel keine Luftangriffe gibt, zum Beispiel von russischer Luftwaffe oder Assad-Luftwaffe gegen die am Boden eingesetzten Truppen der Türkei. Davon ist mir nichts bekannt, hat es auch nicht gegeben. Oder zum Beispiel Luftkämpfe zwischen jetzt meinetwegen russischen oder Assad-Luftwaffe und türkischer Luftwaffe. Also das wäre ja zum Beispiel ein Schritt, vor dem sich offensichtlich alle drücken, weil es halt diese katastrophale Absprache gibt auch zwischen Russland und der Türkei, dass sie sich sozusagen dieses Gebiet holen können. Der Hintergrund davon ist, dass es ganz offensichtlich ein geschickter Schachzug ist. Erdogan als Regimeoberhaupt versteht es sehr geschickt zu jonglieren zwischen den verschiedenen Machtinteressen, zum Beispiel der westlichen Hemisphäre, also der NATO, und auch Russlands. Also das sind nicht nur Ankäufe russischer Waffensysteme, sondern es geht einfach darum, dass man könnte es auch umdrehen, sagen, jeder versucht, um den Einfluss und die Kooperation Erdogans zu buhlen. Und infolgedessen kriegt dort ein Regime freie Hand mit den entsprechenden katastrophalen Ergebnissen.
Nichtsdestotrotz wäre natürlich eine militärische Konfrontation zwischen Türkei als NATO-Partner und Syrien mit Russland im Hintergrund auch für den Weltfrieden eine ernsthafte Gefahr, nicht wahr?
Naja, das würde ich nicht so sehen, weil das ist, haben juristisch besser gebildete Leute als ich, haben das schon ganz gut analysiert. Das ist jetzt kein Bündnisfall. Also da eindeutig der Einmarsch von Erdogans Truppen in Nordsyrien ein völkerrechtswidriges Geschehen beinhaltet, wäre nach Meinung maßgeblicher Leute da ein Bündnisfall nicht gegeben. Also das wäre durchaus möglich, aber es ist insofern eine Fiktion, weil es gar nicht gewollt ist. Also es will keiner die Türkei angreifen, wirklich. Die einzigen, die wirklich in Kopf und Kragen hinhalten, sind die Bodentruppen der SDF. Jetzt, wie gesagt, mit Unterstützung von Assad-Truppen. Das sind gepresste Soldaten, die kämpfen natürlich unter ganz anderen Bedingungen, wie, sagen wir mal, jetzt ideologisch oder philosophisch gefestigte Kämpfer und Kämpferinnen der kurdischen Einheiten. Das merkt man auch, wie da am Boden sich auseinandergesetzt wird, mit welchem Enthusiasmus. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, es wäre kein Bündnisfall, wenn das jetzt irgendwie ein Scharmützel gäbe.
Wer hat eigentlich in dieser Stunde der Not die Verhandlung mit Damaskus von der Seite Rojavas ausgeführt?
Es gab Verhandlungen schon die ganze Zeit. Im Hintergrund wird immer verhandelt. Also es gab keinen Moment in den letzten Jahren, wo nicht in alle Richtungen verhandelt wurde. Also man muss sich einfach vorstellen, das ist ja auch eine unausweichliche Geschichte. Man kann jetzt nicht so tun, als gäbe es nichts zu verhandeln, als wäre irgendwas in trockenen Tüchern, sondern es ist einfach eine Situation, wo die kurdische Selbstverwaltung oder wie gesagt die Selbstverwaltung Rojavas immer gucken muss, was ist die politische Situation, wer sind die aktuellen Bündnispartner, was verschiebt sich gerade, um Vorsorge zu treffen, damit man nicht in irgendeinen Hinterhalt gerät, jetzt auf politischer Ebene. Dass der jetzt trotzdem stattgefunden hat, das hat natürlich etwas mit einer grauenhaften Konstellation zu tun, diversen irrationalen Spontanentscheidungen Trumps angefangen als Faktor bis hin zu, wie gesagt, Entwicklungen innerhalb der Türkei, wo das Regime Erdogan ja natürlich nicht nur jetzt in Rojava kurdische Strukturen angreift, sondern auch intern in seinem eigenen Land kurdische Menschen zu Hunderten und zu Tausenden malträtiert und foltert und einsperrt. Ja, all diese Entwicklungen, die haben zwar schon vor Jahren angefangen, aber die müssen man natürlich immer neu abgeplottet werden und entsprechend muss man immer gucken, mit wem schließt man sich wann wie zusammen.
Aber diese Verhandlungen geführt haben jetzt die Streitkräfte, also die SDF, ja. Mit Damaskus. Ja. Was mich interessieren würde, wissen Sie eigentlich genaueres über den Inhalt und über die Ergebnisse der Verhandlungen mit Damaskus, auch hinblicklich einer möglichen Zukunft der Rojava oder dieses Gebietes in einem Staat Syrien?
Das weiß ich nicht und das weiß niemand. Also ich habe natürlich mit Leuten, weil ich wie gesagt schon oft in dem Gebiet war und seit 2014 immer wieder kenne ich viele Leute, die Leute kennen mich und ich glaube, ich habe da eine gewisse Akzeptanz auch bei vielen. Deshalb kann man auch mal hinter der Kulisse auch mal fragen, wie soll es denn weitergehen? Und es wurde mir immer gesagt, wir wissen es nicht. Also das ist natürlich auch immer eine Sache, die wird auch neu austariert. Es ist aber unschwer zu erahnen und zu analysieren, dass Damaskus natürlich als totalitäres Regime, ja, als hat Regime und mit dem Patronat Russlands, das ist jetzt auch nicht gerade ein Gesellschaftssystem von basisdemokratischer Menschenfreundestruktur, so würde ich das zumindest nicht bezeichnen, das russische System, dass ein solches System in Kooperation natürlich nicht gerade ein großes Interesse hat, Selbstverwaltungsstrukturen im Norden Syriens aufrechtzuerhalten. Momentan ist es noch so, dass auch Damaskus, also Assad-Regime und auch Russland, auch die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer gerne benutzen würde oder einbauen würde in die Auseinandersetzung der verbliebenen islamistischen, also hier heißt es immer Freie Syrische Armee, die es de facto so nicht gibt, diese Strukturen in Idlib, das ist ja noch ein Gebiet, was auch kooperiert mit der Türkei oder wie die Türkei einen gewissen Einfluss hat. Zumindest Militärposten da, also im Gebiet um Idlib. Da ist ja Russland und das Assad-Regime heftig dabei, das zu beschießen, in Bomben drauf zu werfen und hat die Absicht, das zurückzuerobern. Solange diese Auseinandersetzung läuft, wird man sich davor scheuen, zum Beispiel im Gebiet Rojava jetzt wieder ein totalitäres und alles durchdringendes Assad-Regime wieder zu etablieren. Das wird man nicht machen, weil dann hätte man an verschiedenen Ebenen Konflikte, die man so nicht will. Ich befürchte allerdings, wenn Idlib einmal zurückerobert ist, dann kann sich das schon ändern. Und insofern sehe ich das ein bisschen pessimistisch. Also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Ich hoffe, dass diese Selbstverwaltungsstrukturen zumindest ansatzweise auf kommunaler, regionaler Verwaltungsebene überleben und dass auch die Selbstverteidigungsstrukturen ein Stück weit überleben. Momentan ist es de facto so, dass zum Beispiel die Polizei und die Straßenkontrollen im Inneren Rojavas aufrechterhalten werden von der ASAISH, also der Selbstverwaltungspolizei, die es vorher auch gab. Also das heißt, die NGOs oder ausländische Leute, die da sind und Solidarität leisten, die müssen momentan nicht befürchten, vom Assad-Regime Leuten kontrolliert zu werden, weil die Oberhoheit auf den Straßen, in den Straßen, in Kontrollen, in den Checkpoints hat nach wie vor die ASAISH, also letztendlich kurdische Polizei. An den Grenzregionen, wie gesagt, gibt es Patrouillen, wo Russen zusammen mit der türkischen Armee Patrouille fahren. Es gibt in den Grenzgebieten Assad-Regime-Soldaten. Es gibt ein Stück weit davon entfernt Selbstverteidigungseinheiten der YPG und der YPG. Es gibt also momentan eine sehr diffuse Lage. Es ist nicht so, dass die Selbstverwaltung momentan gekippt wäre. Die Selbstverwaltung ist da und sie ist auch weiter stark und sie versucht auch, diese Strukturen aufrechtzuerhalten und das Beste rauszuholen. Aber wie gesagt, wie sich die Sachen in Zukunft verändern, das wissen die Leute zum Teil selber nicht. Und das hängt ganz stark auch davon ab, was macht die internationale Solidaritätsarbeit, inwieweit wird Erdogan tatsächlich auch mal in die Zange genommen, gibt es eine internationale Kritik an der imperialen Vorgehensweise vom Erdogan-Regime oder bleibt das alles so unter der Haube, wie es jetzt ist, dass es letztendlich niemand kümmert, außer einigen Leuten, die halt den Finger in die Wunde legen und der Rest gibt Lippenbekenntnisse ab. Also die Position der bundesdeutschen Regierung ist natürlich wie die anderer westeuropäischer Regierungen katastrophal. Es sind Schein- und Lippenbekenntnisse. Letztendlich ist es ein moralisch-ethisches Totalversagen, was wir sehen auf der politischen Ebene. Aber es ist nichts Neues.
Der Türkei verbündet, ne?
Exakt, ja. Exakt.
Herr Wilk, wir hatten ganz am Anfang unseres Interviews gesagt, also das taktische Bündnis, das eingegangen worden ist mit den USA in der Situation um Kobane 2014. Jetzt haben die USA dieses Gebiet ja fallen gelassen und den Einmarsch der Türkei ermöglicht. Danach aber ist es zu folgender Situation gekommen. Trump hat ja erst gesagt, also ich bringe jetzt meine Truppen nach Hause. Jetzt bleiben sie doch, und zwar im Osten Syriens bei den Ölquellen. Die Ölquellen hatten Sie eben auch schon erwähnt. Exakt, und ja. Er umgarnt jetzt wieder die SDF, also was die Zusammenarbeit bei den Ölquellen anbelangt.
Genau. Also nicht nur da, es gab ja auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel in der Jagd auf den Chef des IS. Ja.
Bagdadi,
das wurde ja zusammen mit kurdischen Spezialeinheiten ausgeführt auf dem Einflussgebiet von der Türkei sozusagen, am Grenzgebiet von Idlib zur Türkei. Also das heißt, die Lage ist wirklich, ich habe das ja versucht ein bisschen zu sagen, die Lage ist wirklich diffizil und sehr komplex und auch die kurdische Struktur versucht in alle Richtungen Bündnisse aufrechtzuerhalten und auch versucht vielleicht, so wie über ihre Köpfe hinweg wird, versucht wird, sie auszuspielen oder an die Wand zu spielen, versucht man natürlich auch auf diplomatischer oder Verhandlungsebene mit allen möglichen Kräften weiter zu kooperieren.
Das heißt, das taktische Bündnis mit den USA ist zurzeit nicht völlig zerbrochen?
Auf keinen Fall. Also man versucht weiter in, man ist auch darauf angewiesen, was willst du machen? Die USA ist mit schweren Panzern in bestimmten Gebieten da. Das heißt, das würde auch nicht passieren, wenn man nicht vorher eine gewisse Absprache hätte. Also das ist im Grunde genommen, ich will das jetzt nicht bis ins Detail werten, weil es ändert sich ja fast wöchentlich. Es ist auf jeden Fall so, es gibt de facto Absprachen mit Russland, weil man nicht drum rumkommt. Es gibt Absprachen mit der USA, weil man nicht drum rumkommt. Es gibt Absprachen mit dem Assad-Regime, wobei die noch ein kleines Licht sind, weil man nicht drum rumkommt. Und man versucht, sich selbstbewusst zu behaupten. Die Militärstruktur ist ja weiter stark, leider ohne Luftwaffe, sonst würde das ganz anders aussehen. Und das Ergebnis dieses Prozesses ist momentan in vielen Details noch offen.
Vorletzte Frage, wer entscheidet eigentlich über die taktischen Bündnisse, die da geschlossen werden sollen in der Rojava?
Das ist eine interessante Frage. Also es gibt auf verschiedenen Ebenen gibt es immer Auseinandersetzungen. Da sind wir dann wieder an dem Punkt, wie basisdemokratisch ist das. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, wir haben eine Kriegssituation. Also ich will das jetzt nicht werten oder rechtfertigen oder sowas. Ja? Aber ich denke, es gibt eine gegenseitige Beeinflussung. Also es gibt Kongresse, es gibt Treffen, es gibt Meetings, es gibt Strukturen, die miteinander reden. Aber es gibt natürlich auch eine militärische Struktur, die auch noch, sagen wir mal, Entscheidungen trifft, die sehr schnell getroffen werden müssen und brandeilig sind, wo es möglicherweise auch einfach keine Zeit gibt, den ganzen basisdemokratischen Apparat immer einzuschalten.
Möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch etwas mitgeben von Ihrer Seite aus zum Schluss unseres Interviews, weil es fängt nämlich gleich an, Ihre Veranstaltung.
Ja, ich sehe, es fühlt sich allmählich, was auch schön ist.
Ja, das ist gut.
Ja, also ich sage ja, ich komme eigentlich aus der Umweltbewegung und bin ja irgendwie auch aktiv an vielen gesellschaftlichen Punkten schon immer gewesen. Also das ist nicht mein Hauptschwerpunkt, aber ich denke, gerade die Menschen Rojavas sind momentan wirklich dringend angewiesen auf ein internationales Engagement. Und ich denke, jeder und jede kann ein bisschen was dazu beitragen. Also Leute, geht auf die Straße, informiert euch, geht den politischen Strukturen hier in diesem Land gehörig auf die Nüsse, ja, und macht Druck, weil was momentan da unten passiert mit den Menschen, das trifft Leute ohne Not, Familien, Kinder, alte Leute, und es ist einfach nicht witzig. Also wie gesagt, wenn man sieht, dass Kinder dort die Beine verlieren, weil sie zusammengeschossen werden oder Menschen dauernd auf der Flucht sind und dauernd neue Fluchtursachen entstehen, anstatt sie zu bekämpfen. Diese Leute sind auf internationale Unterstützung und Engagement angewiesen, und da sind wir alle gefordert.